Die Herrlichkeit Gottes soll strahlen. Das haben wir gerade zusammen gesungen. Und die Herrlichkeit Gottes, das ist einfach die Herrlichkeit seines Reiches. Was ist die Herrlichkeit? Die Herrlichkeit ist der Glanz, ist die Klarheit, ist das Licht, ist die Wärme, ist die Liebe seines Königreiches. Und diese Herrlichkeit hat einen Namen. Für uns hat sie einen ganz klaren Namen und das ist Jesus Christus, denn er ist der Kontaktpunkt. Er ist der, der gekommen ist, um das Reich Gottes auf diese Welt zu bringen, um es wiederzubringen. Und wenn wir mit ihm verbunden sind, dann können wir etwas erleben und erfahren, manchmal spüren von diesem wunderbaren Reich Gottes. Heute wollen wir zusammen das Abendmahl feiern in einer außergewöhnlich anderen Art und Weise, als wir das sonst Monat für Monat tun. Wir wollen das Abendmahl zu Hause feiern. Und das ist sicherlich für manche sehr ungewohnt. Und da gibt es vielleicht auch manche Fragen. Wie geht das überhaupt und darf ich das überhaupt und wer teilt mir das denn aus? Und auch auf diese Fragen möchte ich gegen Ende dieser Predigt eingehen. Aber zunächst mal nochmal einige Gedanken. Was ist denn überhaupt das Abendmahl? Wozu ist es eingesetzt und wozu ist es da und was soll es bewirken auch in unserem Leben? Nun, das Abendmahl zu Hause zu feiern, ist für uns ungewohnt. Allerdings war der Ursprung des Abendmahls zu Hause. Es war schon so in dem ersten Anfang, in dem Vorschatten des Abendmahls, nämlich in dem Passafest, das das Volk Gottes gefeiert hat, als sie ihr Passahlamm geschlachtet haben, waren sie zu Hause. Und dann, was für uns ja noch viel maßgebender ist, wie hat denn Jesus Christus das Abendmahl gefeiert? Denn er hat ja dann dieses Passafest, dieses Fest der Befreiung von der Sklaverei, er hat ja dieses Fest dann erst recht erfüllt. Das, was im Alten Testament geschah, war wie so ein Vorschatten auf das Eigentliche. Und das Eigentliche ist Jesus Christus. Und Jesus Christus ist das Lamm Gottes und er hat das Abendmahl gefeiert in einer kleinen Runde, nämlich mit seinen 12 Jüngern. Und es war zu Hause, es war in einem überschaubaren Raum, so wie auch jetzt viele in ihrem Wohnzimmer sitzen oder in welchem Raum auch immer, um an diesem Gottesdienst teilzunehmen. Jesus hat das Abendmahl mit seinen 12 Jüngern gefeiert, es war in einem kleinen Raum und er hat ihnen klargemacht, dass das, was damals geschah, als das Volk Gottes von dieser Sklaverei befreit wurde, von dem Pharao, von diesem Sklaventreiber und von dem ganzen Elend, was das Volk Gottes durchgemacht hat, das ist in ihm erfüllt. Und in ihm erfüllt bedeutet, es gibt eigentlich ein viel schlimmeres, böses Reich als das damalige ägyptische Reich und der Pharao. Denn diese Welt ist ja nicht in dem Zustand, in dem sie ursprünglich war. Es gibt Krisen, es gibt Krankheiten, das erleben wir jetzt gerade. Und es gibt viele, viele Nöte. Jesus Christus ist gekommen, um das Königreich Gottes wiederzubringen, sodass wir es im Herzen erleben können und dass wir befreit werden, eben nicht einfach von einer ägyptischen Macht, sondern dass wir befreit werden von der Macht der Sünde, dass wir befreit werden von der Macht des Todes, dass wir befreit werden von der Macht des Teufels. Das war der Plan Gottes und das hat sich in Jesus Christus erfüllt. Und das hat er seinen Jüngern klargemacht, als er dann das Abendmahl mit ihnen gefeiert hat, was das Modell ist und das Vorbild ist für uns, das Abendmahl zu feiern. Jesus Christus ist die Erfüllung und er ist der Befreier. Er ist der Befreier von der Macht der Sünde, er ist der Befreier vom Tod. So, der Tod mag für viele von uns noch weit weg sein. Je jünger wir sind, desto mehr und das ist ganz okay. Aber es gibt ja so Vorboten des Todes, das sind zum Beispiel Krankheiten oder was wir jetzt gerade erleben, diese Bedrohung durch Krankheit. Das sind so Vorboten des Todes und Jesus Christus hat gesagt, ich habe das alles besiegt, ich habe das überwunden, ich habe Freiheit für euch, ich biete euch das an. Er ist der Kontaktpunkt, um ihn dreht sich alles und er ist auch jetzt bei dir, er ist jetzt bei mir, er ist der Befreier. Nun, die erste Gemeinde hat dann ja das Abendmahl auch gefeiert und sie haben es regelmäßig gefeiert und es ist interessant, wo haben sie eigentlich das Abendmahl gefeiert? In Apostelgeschichte 2, Vers 46 heißt es, und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel und sie brachen das Brot in den Häusern und sie nahmen die Speise mit Frohlocken und in Einfalt des Herzens. Nun, sie haben sich also in großen Menschenansammlungen im Tempel getroffen, das, was wir zurzeit leider gar nicht tun können. Aber interessanterweise haben sie das Brot gebrochen, und damit ist gemeint das Abendmahl, in den Häusern. Sie haben zu Hause das Abendmahl gefeiert und haben es dort in einer überschaubaren Gruppe gemacht. Schon mal der interessante Gedanke dazu, wer hat denn das Abendmahl ausgeteilt? Vielleicht hat man so den Gedanken, naja, das werden ja dann die 12 Apostel getan haben. Ja? Die haben das Abendmahl ausgeteilt. Nee, das kann ich mir so nicht vorstellen, dass damals in Jerusalem die 12 Apostel mit hechelnder Zunge überall rumgerannt sind und überall in den Häusern das Abendmahl auszuteilen. Nein, nein, das durfte man schon selbst austeilen und selbst nehmen, so wie wir das auch nachher praktizieren werden. Nun, ich möchte über einige Aspekte sprechen, was das Abendmahl eigentlich für uns bewirkt. Weil die Schrift ist reich davon und es ist sehr zentral und deswegen feiern wir es ja regelmäßig. Was ist denn eigentlich der Segen des Abendmahls? Nun, der Segen des Abendmahls ist, dass wir uns erinnern, aber Erinnerung bedeutet nicht nur, naja, früher, sondern es ist ein Erinnern und es ist ein Vergegenwärtigen von Jesus Christus, dem Auferstandenen, der real da ist. In Lukas 22, Vers 19 heißt es, da nahm er, also Jesus, das Brot, er dankte Gott dafür, er brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut das, um euch an mich zu erinnern. Jesus Christus sagt, das ist mein Leib. Das symbolisiert meinen Körper. Und den habe ich hingegeben für euch. Vielleicht sind wir sehr gewohnt an diese Worte, weil wir sie schon oft gehört haben, aber lasst uns doch noch mal kurz darüber nachdenken, was es eigentlich heißt. Es heißt, dass Jesus Christus seinen Körper, und wie wir wissen, wenn man seinen Körper hingibt, dann auch seine Seele, und bei ihm wissen wir auch seinen Geist, er hat sich komplett hingegeben. Was heißt hingegeben? Er hat sich geopfert. Er hat sich aufgeopfert. Er hat sich komplett verschenkt. Er hat sich verschenkt an dich. Er hat sich verschenkt an mich. Er hat gesagt, ich schenke euch mein Leben und ich werde für euch sterben, damit ihr mein Leben kriegt und nicht mehr sterben müsst. So heißt es im Johannesbrief und im Johannesevangelium, dass wir nicht mehr sterben müssen. Nun, das ist natürlich in gewissem Sinne auch symbolisch gemeint, denn es bedeutet, dass der letzte finale Tod uns nichts mehr anhaben kann, weil wir gerettet sind durch Jesus. Weil dieses Todesurteil, das über jedem Menschen hängt, der Zorn Gottes, der über jedem Menschen hängt, dass Christus den auf sich gezogen hat und sein Leben gegeben hat. Er hat den Preis bezahlt. Er hat komplett alles abbezahlt. Und wenn du weißt, dass du ein Sünder bist, wenn du weißt, du hast Fehler gemacht, ich weiß, dass ich ein Sünder bin, dass ich Fehler gemacht habe. Und wenn du dich fragst, wie kriege ich das hin vor Gott? Wie kann ich denn da bestehen vor Gott? Da habe ich eigentlich überhaupt keine Chance. Dann hat Jesus gesagt, ich habe das für dich schon bezahlt. Ich habe deine Schuld schon bezahlt. Ich habe schon den Preis dafür bezahlt. Ich habe mein ganzes Leben gegeben. Und das feiern wir, wenn wir das Abendmahl feiern. Diese große Hingabe, dass Jesus Christus sich so verliebt hat in uns, in jeden Einzelnen von uns, dass er sagte, ich will dich und ich will den Kontakt zu dir und ich will der Kontaktpunkt für dich sein, zu dem Reich Gottes, zu dem Vater, dem Sohn, dem Geist, zu der Ewigkeit. Jesus Christus hat sich komplett aufgeopfert. Das ist das Abendmahl. Das ist das, was wir heute feiern. Das ist das, worüber wir uns freuen können. Das ist das, was uns neue Kraft und neuen Mut gibt. Denn da ist wirklich jemand gewesen, der gesagt hat, ich liebe dich und du bist mir wichtig. Ich weiß nicht, wie du dich gerade fühlst, auch in diesen Zeiten, wo man so wenig Kontakt mit anderen Menschen hat. Wir alle haben das Bedürfnis zu hören, ich liebe dich und du bist mir wichtig. Jesus Christus sagt dir das jetzt. Lukas 22, Vers 20 heißt es, ebenso nahm er, nachdem sie gegessen hatten, einen Becher mit Wein und gab ihn den Jüngern mit den Worten, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut, das für euch vergossen wird. Ein weiterer Aspekt des Abendmahls, der neue Bund. Der Bund ist etwas wie ein Vertrag, eine Vereinbarung. Zwei Partner sagen, ich mache das und der andere sagt, ich mache das und wir haben jetzt einen Vertrag und das werden wir so einhalten. Nun, dieser Bund, der hat ein ganz schönes Ziel, nämlich die Hochzeit des Lammes. So sagt es die Offenbarung. Wir steuern alle auf dieses Ereignis zu, die ganze Menschheit steuert auf dieses Ereignis zu, dass Jesus Christus wiederkommt. Und alle, die schon an ihn glauben, die ihn aufgenommen haben in ihrem Herzen, die sind quasi verlobt mit Christus. Und das ist der Bund, den wir geschlossen haben. Jeder, der sich hat taufen lassen auf den Namen von Jesus, nachdem er bewusst gesagt hat, das will ich, das glaube ich, den brauche ich. Ich brauche Vergebung meiner Schuld und ich liebe Jesus und ich will für ihn leben und ich gebe ihm mein Leben, weil er sein Leben für mich gab. Da haben wir einen Bund geschlossen. Und da haben wir gesagt, Jesus ist Nummer eins. Von daher ist das Abendmahl auch immer eine Erinnerung für uns daran, dass wir treu sein wollen, diesem Bund. Und dass wir mit ihm verbunden sind, mit unserem herrlichen Verlobten und dass wir zusteuern auf ein wunderbares Fest, nämlich auf die Hochzeit. So lasst uns auch Kraft empfangen, wenn wir das Abendmahl gleich feiern, dass er uns die Kraft gibt, ihm treu zu sein, dass nichts anderes in unserem Leben höher ist, wichtiger ist als er. In 1. Korinther 10, Vers 16 heißt es, beim Mahl des Herrn trinken wir aus dem Becher, für den wir Gott mit einem Dankgebet preisen. Bedeutet das nicht, dass wir alle Anteil an dem haben, was das Blut Christi für uns bewirkt hat? Wir brechen das Brot in Stücke und essen davon. Bedeutet das nicht, dass wir alle Anteil an dem haben, was Christus durch die Hingabe seines Leibes in den Tod für uns getan hat? Wir haben Anteil. Wir sind Teilhaber von Christus. Von Christus, der auferstanden ist. Nächste Woche feiern wir Ostern. Aber schon heute können wir feiern, dass Jesus Christus auferstanden ist und dass wir Teilhabe haben an ihm. Wir sind mit ihm verbunden durch seinen Geist. Wir haben realen Kontakt mit ihm, auch wenn wir es nicht sehen können. Aber unser Herz hat Kontakt mit Christus, dem Auferstandenen. Wir haben Anteil an ihm und das stärkt uns und das gibt uns manchmal auch eine Freude, ja man nennt das ja auch himmlische Freude, die eben aus seinem Reich kommt. Wir sind mit ihm verbunden. Wir erinnern uns nicht nur heute daran, was er damals getan hat, wir sind auch jetzt mit ihm verbunden, der auferstanden ist, der das ganze furchtbare, finstere Reich zerbrochen und zerschlagen hat und unser wichtigster Kontaktpunkt ist er. Wir haben Anteil an ihm, wir haben Anteil an seiner Auferstehungskraft durch seinen Geist. In 1. Korinther 10, Vers 17 heißt es, es ist ein Brot und weil wir alle von diesem einen Brot essen, sind wir alle, wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen, ein Leib. Ein weiterer Aspekt des Abendmahls ist unsere Ergänzungsbedürftigkeit. Wir alle, die wir zur Gemeinde gehören, zum Leib Christi, Glied an seinem Leib, sind auch ein wunderbares Bild, was uns diese wichtige Wahrheit veranschaulicht. Wir alle brauchen einander. Wir brauchen den anderen. Und gerade jetzt in dieser Zeit spüren wir es ein bisschen mehr. Die Gewohnheit ist nicht da, sonntags ins Evangeliumshaus zu fahren oder in die nette Church zu fahren oder in die Quelle des Lebens in Aachen zu fahren oder wer auch immer zuschaut und zu einer Gemeinde gehört. Wir spüren richtig, da fehlt mir etwas. Ich komme in die Gemeinde, ich werde umarmt oder ich kriege ein gutes Wort. Ich höre etwas von Schwester so und so und Bruder so und so. Ich muss schon sagen, mir fehlt das ziemlich. Ich habe schon ein bisschen Wehmut, wenn ich hier so bin und es ist so leer und ich freue mich riesig, wenn das wieder kommt. Wir sind ergänzungsbedürftig. Gott hat gesagt, es ist nicht gut, wenn der Mensch alleine ist. Und von daher möchte ich auch an dieser Stelle nochmal ermutigen, nutze die Kontaktmöglichkeiten, die es gibt. Auch Kleingruppen über Jitsi und andere Möglichkeiten. Nutze das, telefoniere. Wenn wir das Abendmahl feiern, dann wird uns auch das gesagt. Wir sind eine Person von vielen. Wir brauchen die anderen. Und wir tun es jetzt so gut, wie es eben können. Wir ergänzen einander. Es gibt Dinge, die kannst du dir selber sagen. Du kannst dir selber sagen, Gott liebt mich. Aber hast du nicht auch schon mal die Erfahrung gemacht, dass wenn du in einem Gespräch, vielleicht einem seelsorgerlichen Gespräch hörst, wie jemand dir sagt, du, ich weiß aber, dass Gott dich liebt, dass das manchmal eine andere Kraft hat? Ja, so hat Gott das eingerichtet. Wir brauchen einander, wir sind ergänzungsbedürftig und auch das feiern wir heute bei diesem Abendmahl. Ich möchte einen fünften Aspekt nennen. In 1. Korinther 11, Vers 26 heißt es, seid euch also darüber im Klaren. Jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis der Herr wiederkommt. Na, da hat der Paulus das aber ziemlich zusammengerafft. Also ich hätte geschrieben, ihr verkündigt oder ihr proklamiert, ihr sprecht laut aus den Tod des Herrn, seine Auferstehung und seine Wiederkunft. Ja, seine Auferstehung ist natürlich mit drin, der Paulus hat es mal hier ganz knapp. Sein Tod und seine Wiederkunft. Ja, das feiern wir heute. Wir feiern Jesus. Am Kreuz gestorben, am dritten Tage auferstanden, in den Himmel gefahren. Was übrigens nicht bedeutet, dass er weit, weit weg ist, sondern er ist einfach in diesem unsichtbaren Bereich, den wir Himmel nennen. Aber er ist da, er ist nah. Wir leben halt im Glauben, nicht im Schauen. Aber bald leben wir auch im Schauen, wenn er wiederkommt, wenn wir ihn sehen können, wie er ist. Also ich freue mich schon riesig auf diesen Tag. Ich bin total gespannt auf diesen Tag, wenn wir dann wirklich neue Erde und neuen Himmel haben, wenn Jesus alles wiederherstellt, wenn totale Gerechtigkeit herrscht, wenn die Sünde nicht mehr die Rolle spielt, wenn es perfekte Liebe ist, wenn es einfach Licht ist, wenn wir einfach so miteinander verbunden sind. Das kommt. Das steht fest. Wir leben in einer Zeit, wo es jetzt eine Menge Theorien darüber gibt. Das ist immer so, wenn große Krisenzeiten sind, dann gibt es eine Menge Theorien. Ist das jetzt schon diese letzte Wehe, in der wir uns befinden? Ich weiß das nicht. Aber das wird uns auch nicht gesagt. Tag und Stunde wird uns nicht gesagt, auch nicht Datum. Nein, nein. Was uns gesagt wird, ist, Christus ist da, sei wachsam, sei mit ihm verbunden. Das ist es doch, um das es geht, auch wenn wir jetzt gleich das Abendmahl feiern, dass Christus uns etwas geschenkt hat, was wir sogar schmecken können, um unseren Glauben zu stärken, dass er wirklich da ist und dass er das für uns getan hat und dass er wiederkommt. Der Bräutigam kommt. Wir sind verlobt mit ihm, aber er wird kommen. Es dauert noch. Keine Ahnung, wie lang. Aber es steht fest, er kommt. Und das gibt uns eine Ausrichtung für unser ganzes Leben. Es wird ja im Moment viel geplant, was wird kommen und was sind die besten Zeitabläufe, auch irgendwelche Maßnahmen jetzt zu lockern in unserem Land. Wie wird es der Wirtschaft gehen? Prognosen der Wirtschaft und der Entwicklung und welche Firmen werden pleite gehen und so. Ich finde es auch teilweise interessant, diese Prognosen. Aber wer weiß das schon? Da wird viel hochgerechnet. Ich habe eine Prognose. Prognose heißt Vorherwissen. Ich habe eine Prognose für uns alle. Christus kommt wieder. Jeder wird ihn sehen. Und alle, die an ihn glauben und die mit ihm verbunden sind, die werden ihn feiern. Und auch dafür hat er uns das Abendmahl gegeben, damit wir in dem Moment, wenn wir das Brot und den Saft oder den Wein zu uns nehmen, dass wir uns daran erinnern. Er ist da und er wird sichtbar erscheinen. Und ich möchte mein Leben so ausrichten, dass das am besten schon gut zusammenpasst. Ja, mit Jesus leben und ihn erwarten und Anteil haben an seinem Sieg über all das Böse. Ja, es gibt noch Böses in dieser Welt. Ja, und auch Christen werden manchmal krank. Und auch Christen bekommen den Coronavirus. Ja, wir sind noch in dieser gefallenen Welt. Aber wir wissen, Christus kommt. Er bewahrt uns, er beschützt uns und das letzte Wort für unseren Planeten hat nicht das Böse. Das letzte Wort hat nicht der Coronavirus und auch kein anderer Virus. Das letzte Wort hat Jesus Christus und das letzte Wort ist Jesus Christus. Er ist das Wort Gottes. Er kommt wieder und wir werden alle mit ihm feiern. Nun, habe ich eingangs gesagt, ich möchte noch mal kurz darauf eingehen, wer kann denn überhaupt das Abendmahl feiern und wer darf das Abendmahl austeilen? Nun, heute ist es so, dass wir selbst das Abendmahl austeilen in unseren Wohnzimmern oder wo auch immer wir das jetzt hier gerade miterleben. Darf man das? Nun, da gibt es große Unterschiede in den verschiedenen christlichen Konfessionen und Denominationen. Gerade das Abendmahl ist so ein gewaltiges Thema und da wird es auch manchmal ein bisschen kompliziert. Wer darf denn das Abendmahl feiern und wer darf das austeilen? Ich sagte ja schon eingangs, ich glaube eben nicht, dass das nur die 12 Apostel durften oder gar nur der Petrus. Nee, so war das nicht. Diese große Megachurch, die da am Pfingsten entstanden war in Jerusalem, das war nicht möglich, dass da irgendwie 12 Männer umher rannten, um allen das Abendmahl auszuteilen. Es gibt schon eine Bedingung, das Abendmahl auszuteilen und das Abendmahl zu empfangen. Und das ist meine letzte Bibelstelle für heute. In Hebräer 10, Vers 22 heißt es: Deshalb wollen wir mit ungeteilter Hingabe und voller Vertrauen und Zuversicht vor Gott treten. Wir sind ja in unserem Innersten mit dem Blut Jesu besprengt und dadurch von unserem schuldbeladenen Gewissen befreit. Wir sind, bildlich gesprochen, am ganzen Körper mit reinem Wasser gewaschen. Nun, ein schuldbeladenes Gewissen ist keine gute Voraussetzung, um das Abendmahl zu nehmen. So, was ist die Lösung? Denn ein schuldbeladenes Gewissen hat in gewissem Sinne jeder. Manche haben da wenig Erkenntnis drüber. Aber wir müssen die Schuld abladen, damit wir ein gutes Gewissen haben, um das Abendmahl zu nehmen. Und deswegen ist das Abendmahl für all die Menschen gedacht, die sagen, ich möchte mein schuldbeladenes Gewissen, ich möchte es erleichtern. Und ich gebe meine Schuld Jesus Christus. So wie ich schon in dieser Predigt mehrfach erwähnt habe, er nimmt unsere Schuld. Glaubst du das? Hast du das erlebt? Willst du das vielleicht auch jetzt tun, dass du sagst, Herr, vergib mir meine Schuld, wie ich auch allen anderen vergebe, die an mir gesündigt haben? Das ist die Voraussetzung, um das Abendmahl zu empfangen. Und ich möchte sagen, das ist auch die Voraussetzung, um das Abendmahl auszuteilen. Wir brauchen diesen Kontakt mit Jesus. Wir haben ihm unser Leben gegeben. Wir wissen, er hat uns die Schuld vergeben. Wir halten auch gleich noch mal einen Moment inne und denken darüber nach. Fällt uns da noch etwas ein? Ist da etwas, wo wir gerade denken, das passt nicht zusammen mit dem Leben mit Jesus? Dann dürfen wir einfach direkt um Vergebung bitten und dann sagen, danke Jesus, was du für mich getan hast. Und dann kann ich mit Zuversicht, wie der Hebräertext es sagt, mit Zuversicht vor Gott treten. Bin ich würdig, vor Gott zu treten, vor dem heiligen Gott? Ich würde sagen, die erste Antwort ist immer nein. Ich bin nicht würdig. Das geht gar nicht. Aber wichtig ist die Antwort, die Jesus Christus für uns ist. Und er hat gesagt, ich bin die Antwort. Ich bin der Weg. Deswegen lasst uns nicht da zurückhalten. Lasst uns nicht sagen, oh, ich weiß nicht genau, ob ich das Abendmahl feiern darf. Wenn du deine Schuld bekannt hast und wenn du dein Gewissen geklärt hast, dann feier jetzt mit das Abendmahl und nimm es und lass dich segnen in all diesen Aspekten, was das Abendmahl bedeutet. Wir wollen einen kurzen Moment still sein, sodass wir unsere Herzen klären können und uns darauf einstellen können, dass wir jetzt von Jesus Christus das Abendmahl empfangen und dass wir den Segen Gottes empfangen, indem wir das Abendmahl nehmen. Vielleicht schließen wir die Augen und sind einen Moment still und halten ihm unser Herz hin. Herr Jesus, wir wollen dir von ganzem Herzen danken. Wir konnten unsere Schuld nicht selbst bezahlen. Aber wir dürfen glauben, dass du das für uns gemacht hast. Herr Jesus, du willst gerade mit uns feiern. Du hast uns eingeladen an deinen Tisch. Und das wollen wir jetzt auch tun. Wir danken dir für das Brot, wir danken dir für den Wein. Wir sprechen deinen Segen darüber aus und danken dir für diese Zeichen, die du uns gegeben hast, dass wir sehen und schmecken können, wie gut und freundlich du bist. So lade ich ein, nun ein Stück Brot zu nehmen. Es ist das Symbol für Christus, dass er seinen Leib, seinen Körper hingegeben hat. Und es ist ein Symbol der Kraft, der Stärke. So lasst uns jetzt das Brot nehmen. Und dann nahm er den Kelch mit dem Wein, das Symbol für sein Blut, für seine Hingabe und für seinen Triumph über den Tod, über die Sünde und über den Teufel. Christus hat gewonnen und mit ihm sind auch wir Überwinder. So lasst uns den Saft oder den Wein jetzt nehmen. Christus ist der Sieger und in ihm sind auch wir Sieger. Lasst uns mit dem nächsten Lied ihn feiern, den König des Königreiches Gottes, in dem wir leben, auch wenn es noch nicht im Schauen ist, sondern im Glauben. Amen.